Moin Internet, ihr hört Folge 175 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum, wie immer, Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Wir haben eine Ankündigung zu machen, aber die machen wir erst später. Wir bilden quasi den Suspense und weil wir es gar nicht erwarten können, darüber zu sprechen, ich meine, viele, die uns hören, werden es wahrscheinlich schon wissen, die es noch nicht wissen, werden es bald erfahren, aber damit auch das, ja, damit wir schnell darüber reden können, über diesen aufregenden, dieses aufregende Ding, das uns beide betrifft, fangen wir einfach direkt an mit unseren Spielen, würde ich sagen.
Aha.
Und zwar starte ich rein mit The Drifter. The Drifter ist ein Point-and-Click-Adventure, entwickelt von Powerhoof. Das ist ein kleines Team aus Australien. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich 2017, ich weiß nicht, ob es deren erstes Spiel war, aber die haben ein Spiel veröffentlicht namens Crawl. Fand ich damals schon hervorragend, die Idee. Und zwar war das so ein asynchrones Multiplayer-Spiel. Man selber ist durch einen Dungeon gecrawlt und dann Friends konnten die Monster spielen in diesem Spiel. Also auch so Pixel-Art und das war richtig, richtig cool gemacht. Und bin dann, ja, hab dann, oder bin denen quasi gefolgt, überall, wo es so ging, Twitter und so und Steam-Page, was auch immer. Und hab gesehen, ja, die arbeiten an zwei Spielen gleichzeitig, an Acid Knife und an The Drifter. Und ich dachte, dass das so ein bisschen in der Development Hell verschwindet, beide Spiele, weil sehr lange zu diesen Spielen quasi nichts veröffentlicht wurde. Und jetzt ist The Drifter raus. Und ich habe richtig Bock gehabt. Und mein Bock hat sich auf jeden Fall bestätigt während des Spielens. Man spielt in The Drifter einen Charakter namens Mick Carter mit einem sehr, sehr guten australischen Akzent, wie alle Charaktere im Spiel, weil er spielt auch in Australien. Und Mick Carter ist, ja, was man vielleicht als Vagabund bezeichnen würde. So, ein bisschen altmodisch. Der eben nie lange an einem Ort bleibt, immer verschiedene so Odd-Jobs macht. Und das liegt daran, dass er vor 5 Jahren eine Diagnose bekommen hat, dass sein Sohn an einer unheilbaren Krankheit erkrankt ist und quasi in Kürze stirbt. Und weil er das nicht ausgehalten hat, wie das ja gerade Männer ja auch mal gerne so machen, anstatt sich dem zu stellen, ist einfach abgehauen. Er hat gesagt, der Klassiker, ich muss kurz an die Luft so ungefähr im Krankenhaus und ist abgehauen, hat seine Frau verlassen und ist seitdem nur unterwegs. Hat immer noch Kontakt zu seiner Schwester allerdings. Und das ist auch der Grund, warum man jetzt einsteigt in das Leben von Mick Carter, weil seine Schwester ihm Bescheid gegeben hat, dass seine Mutter gestorben ist. Also deren Mutter ist gestorben. Und er ringt ihn dazu durch, eben zur Beerdigung nach Hause zu fahren. So. Und weil er natürlich ein Drifter ist und jetzt nicht wirklich irgendwie so ein eigenes Auto hat oder so, fährt er in so einem Frachtwaggon nach Hause. Und als er dann ankommt und die Tür aufmacht, wird der Mitfahrende in diesem Waggon von so Securities mit Maschinengewehren erschossen einfach. So, und er denkt nur, what the fuck, was geht hier ab? Warum werde ich jetzt hier irgendwie, warum werden hier Leute erschossen? Weil es ist natürlich nicht normales Bahnwachpersonal-Ding, was passiert. So. Maximal vielleicht landet man im Knast oder so, aber nicht, wird nicht direkt erschossen, so ungefähr. Und er schafft es zu entkommen und dann übernimmt man erstmal so die richtige Kontrolle über ihn. Vorher auch schon so ein bisschen, aber dann muss man sich quasi, kommt man in so eine wohnungslosen Camp unter einer Brücke und muss dann irgendwie letzten Endes dafür sorgen, dass sein Handy wieder geladen wird, weil der Akku leer ist und man muss die Adresse rausfinden, wo eben die Schwester wohnt, weil die umgezogen ist und er weiß nicht mehr, wo sie wohnt. Und deswegen, aber Akku ist alle und deswegen muss man irgendwie mit so klassischen Point-and-Click-Rätseln, also da ist so ein Auto, das man irgendwie starten muss, weil natürlich dann so ein Zigarettenanzünder ist und man hat einen Adapter dafür, für das Handy und so, damit man es laden kann, etc., etc. Stellt sich aber raus, bevor das alles passieren kann, wird eine Reporterin, mit der er auch kurz spricht, die diese wohnungslosen Menschen interviewt, entführt von so Sam Fisher Lookalikes mit diesen 3-Punkt-grünen Nachtsichtbrillen. Und er wird mit einer Tüte über dem Kopf im Becken versenkt und einem Gewicht an den Füßen. So. Und er schafft sich zu befreien und stirbt. Aber dann plötzlich reist er so eine halbe Minute, Minute in die Vergangenheit zurück, vor seinem Tod, und weiß das aber, dass er quasi gestorben ist, also dass er eigentlich tot sein müssen, und kann sich dann doch befreien. So. Und ab da entspinnt sich irgendwie so eine Geschichte. Es geht auch viel darum, also unter den Wohnungslosen verschwinden wieder Menschen, und die wieder auftauchen, die ja sind mutmaßlich wahnsinnig geworden und fabulieren irgendwie, dass sie von irgendwelchen Monstern entführt wurden, mit drei glühenden Augen, und dass irgendwelche Experimente an ihnen durchgeführt wurden. Und dann gibt es auch noch den sogenannten Buckethead Killer, der eben auch unter Wohnungslosen gerade sein Unwesen treibt und muss dann eben versuchen, so ein bisschen, also A, natürlich irgendwie mit seiner Familie zu reconnecten, so, und aber auch diese Verschwörung aufzuklären, weil durch Überwachungskamera-Material sieht es so aus, als hätte er die Wohnungslosen umgebracht in diesem Camp sozusagen. Also er wird quasi geframed und muss sozusagen das aufklären, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und ab da entspinnt sich jetzt so eine sehr, sehr dynamische und sehr, sehr eng getaktete, so eine Pulp-Action, Science-Fiction-Horror-Story, die sehr, sehr gut geschrieben ist, wie ich finde. Und ja, mit wirklich sehr, sehr guten Twists. Also gerade kurz vorm Ende gibt es nochmal so einen Twist, den man nicht glauben möchte, aber dann, wenn man das alles sich zusammengesetzt hat danach, dann versteht man, wie dieser Twist zustande kommt und kann den auch logisch nachvollziehen. Am Anfang denkt man sich immer so, nee, das kann ja gar nicht sein. So. Also es bahnt sich so ein bisschen an. Und man denkt so, nee, das ist ja Quatsch. Und dann aber doch so. Genau. Was ich halt direkt am Anfang richtig, richtig cool fand, bevor ich noch zum Spielerischen komme, ist, dass dieses Spiel direkt mit so ein paar Mythen und Vorurteilen über wohnungslose Menschen aufräumt. So. Zum Beispiel, dass sie ja alle irgendwie für Alkohol alles machen würden, weil die Reporterin hat so eine Flasche Alkohol dabei, meinst du, hier, beantworte mir nochmal die Fragen, dann kriegst du auch hier einen Schluck von der Pulle, so ungefähr. Oder dass wohnungslose Menschen vielleicht nicht wissen, was in der Welt passiert, kein Handy haben oder sonst irgendwas, weil es ist ja oft so, dass nur weil Menschen keine Wohnung haben, sie ja trotzdem noch irgendwie, also noch trotzdem Teilhaber an der Welt haben sozusagen, und auch viele natürlich irgendwie ein Handy haben oder sonst irgendwie, und natürlich ja, hinter dieser Fassade, in Anführungsstrichen, ja, ganz normale Menschen sind auch mit einem ganz normalen Leben und ganz normalen Problemen, und das oft, glaube ich, vergessen wird. So, und das oft auch von Medienprodukten, auch von Spielen, oft sehr, ja, drüber gebügelt wird. So, ne, die einfach so als Tropes vorkommen, die dann vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, da ist dann der wohnungslose Mensch vielleicht so ein Informant oder so maximal. Ja. Sowas in die Richtung halt, ne, weil er so ein Netzwerk hat aus diesen ganzen shady Figuren und der weiß natürlich Bescheid und so, aber eigentlich ist es halt, ja, eigentlich ist es halt oft viel trauriger und banaler, was so dahinter steckt. Und das Spiel macht das eigentlich ganz gut. Natürlich kann es keine Empathie jetzt so hervorrufen, aber es gibt zumindest Mühe, diese Menschen halt so darzustellen mit einem eigenen Charakter und nicht irgendwie so als Trope. So, das fand ich schon mal sehr gut. Und genau. Spielerisch ist es wirklich ein sehr, sehr klassisches Point-and-Click-Adventure. Also man sammelt Gegenstände, man kombiniert sie mit sich selbst oder mit anderen Dingen in der Welt. Man spricht mit Leuten, führt Dialoge, schaltet neue Dialogoptionen frei, wenn man neue Erfahrungen sammelt, sage ich mal. Und genau, es ist auch ein sehr gutes Pacing, finde ich. Also das sind 9 Kapitel, die sind alle so, ja, vielleicht eine Stunde maximal jedes Kapitel lang. So, es gibt auch so ein bisschen episodisch arrangiert, dass man auch jedes Mal am Ende des Kapitels die Option bekommt, Save and Quit oder Continue. Also es ist auch wirklich so potenziell gedacht, dass man in Episoden das einfach absolviert. Und man hat auch nie mehr als so 6 oder 7 Gegenstände im Inventar, was ich auch sehr gut finde. Weil ja auch viele Point-and-Click-Adventure, vor allem frühere, gerne damit arbeiten, so mit so Red Herrings halt, ne? Dass sie einfach so, dass du Sachen einsammelst, die du halt nie brauchst dann so, ne? Und hier bei The Drifter, du brauchst alle Gegenstände, die du aufsammelst, du kannst sie alle irgendwie verwenden. Und was halt noch ganz besonders ist, du hast 2 Inventare. Ein Inventar ist eben die Gegenstände, die du so aufsammelst, und im zweiten sind so Gedanken und Konzepte. Das heißt, es ist dann zum Beispiel, wenn es eben um diese Söldner geht, die Leute entführen, ja, dann kannst du da eben auch dieses Inventar aufrufen, machst so einen Mouse-Over und dann sagt dir Carter halt, was er gerade über die weiß, so ungefähr, in so 2, 3 Sätzen. Und manchmal gibt es auch einen Hinweis darauf, was du als nächstes tun kannst. Zum Beispiel, ich könnte noch den und den fragen, vielleicht weiß der mehr dazu. Also so ein mini eingebautes Hint-System, mehr oder weniger. Mhm. Fand ich auch ganz cool gemacht. Und das Spiel ist sowieso sehr wordy, also es ist sehr, sehr viel vertonter Text, noch zu lesender Text, weil beim Mouseover über bestimmte Gegenstände kriegst du direkt so einen Satz als Beschreibung oder einen Halbsatz. Also nicht nur eine Nagelfeile, sondern diese Nagelfeile sieht aus, als würde sie ja schon 15 Jahre liegen, voll geschmiert mit Rost und Dreck, so ungefähr, in die Richtung. Und was ich am Anfang richtig, richtig, richtig nervig fand, ist, dass Carter wirklich alles, also alles, wie sagt man das, narrated.
Also, kommentiert einfach.
Genau, kommentiert. Also quasi alles, was passiert in seinem Inneren und seinem Äußeren, mehr oder weniger, kommentiert er. So. Dadurch hat es manchmal so ein bisschen Audiobook-Vibes tatsächlich, weil er hat wirklich so alles auch sehr blumig erzählt. Aber fand ich auch dann nach einer Weile ganz gut, weil das ein bisschen zur Charakterisierung beiträgt einfach. Ne? Wenn man einfach so mitbekommt, wie dieser Charakter eben denkt, was für Wörter er verwendet, etc. Fand ich schon ganz gut gelöst. Und ja, also dadurch wird der Charakter eben so ein bisschen vielschichtiger. Und der Sprecher ist auch wirklich hervorragend von Mikata. Also richtig, richtig gut. So ein richtiger australischer, weiß ich nicht, klingt wie so ein Mid-50er, so ein bisschen grizzled, bisschen so von der Welt enttäuscht, so ungefähr. Und also generell auch audiovisuell, das Spiel ist halt brutal Prestige-Indie-mäßig so. Also die Animationen sind der Wahnsinn, finde ich. Dass die Beleuchtung so für so ein Pixelspiel absolut hervorragend, also richtig, richtig cool, richtig detailliert. Und ja, also ich war da ehrlich gesagt relativ, also mich hat das schon relativ umgehauen, wie viel Aufwand da reingeflossen ist, gerade so in die Animationen und auch in die Vertonung. So. Also es ist wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie früher, als man bei Spielefilmen noch Geld hatte, alle Charaktere zu vertonen in irgendwelchen Adventures, so ungefähr. Ne, wie in den 90er Jahren halt so. Und dazu kommt halt auch irgendwie, dass die Story, die erzählt wird, natürlich, du hast diese Schicht, diese Sci-Fi-Schicht oben drüber, du hast diese Pulp-Action oben drüber. Aber eigentlich geht es halt wirklich zentral um so Themen wie vor seinen Problemen davonzulaufen oder vor Herausforderungen im Leben davonzulaufen, ist eigentlich sinnlos, weil sie holen dich wieder ein, sie belasten dich irgendwie mental und körperlich und es ist okay, mit den Fehlern, die man in der Vergangenheit gemacht hat, zu leben, also daraus zu lernen, damit zu leben. Man muss jetzt nicht irgendwie sich zwangsweise ein neues Leben suchen und dann versuchen, das irgendwie so wegzuwischen, was man vielleicht damals verpasst hat oder was man irgendwie anders hätte machen können, sondern es geht darum auch so um Akzeptanz sehr viel in dieser Geschichte und finde ich auch auf jeden Fall, ja, finde ich gute, wichtige Themen. Mick kommt mir ein bisschen zu leicht weg, so, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so dem Spiel geschuldet, weil das einfach so das Pacing aufrechterhalten werden muss, ne, also seine Frau ist dann irgendwie sehr schnell wieder mit dabei, irgendwie mit ihm zusammenzuarbeiten, um das irgendwie alles aufzuklären, weil seine Schwester dann auch irgendwie entführt wird und so und dann so, okay, für die Familie, wir arbeiten jetzt zusammen und danach können wir nochmal gucken, so, ob ich wieder rausschmeiße, so ungefähr. Ja, also die Charakterentwicklung ist schon relativ auch eben sehr eng getaktet, dem Spiel geschuldet, sage ich jetzt mal. Hätte noch ein bisschen weiterer Bogen sein können, finde ich. Aber prinzipiell schon ganz gut gemacht. Und ja, also ich finde das Gesamtpaket, also für mich ist das bis jetzt in meinen Top 5 2025. So. Ja. Also wirklich ein sehr, sehr überzeugendes Gesamtpaket. Super gut inszeniert, null langatmig, coole Story mit coolen Wendungen, gute, wichtige Themen drin. Ja. Kann man sehr gut machen.
Ich hatte das auch auf meiner Liste. Du bist mir da einfach zuvorgekommen, sonst hätte ich das irgendwann mal vorgestellt. Der Protagonist klingt wahnsinnig unsympathisch einfach. Und ich glaube, um trotzdem mit dem weiterspielen zu können und zu wollen, braucht es diese, Verkomplizierung im Grunde, Komplexisierung, irgendwie sowas. Er muss halt ein bisschen tiefer gehen. Und ich glaube, genau deswegen braucht man auch diese, inneren Monologe, Gedanken, was auch immer, dass er Sachen kommentiert, dass man in so Kleinigkeiten irgendwie mit ihm relaten kann. Ich finde es spannend, so Mitte 50, da muss er ja entweder relativ spät Vater geworden sein oder der Sohn ist gar nicht so klein, wie ich sofort im Kopf hatte. Ich finde, das ist eine, trotzdem, ja.
Also vielleicht auch Mitte 40 erst. Also er sieht halt auf jeden Fall, ist halt so ein bisschen durchgewuschelt, Bart, Vollbart und so. Also kann man schwer sagen, ob er jetzt irgendwie Mitte 40, Mitte 50 ist, ja.
Naja, vielleicht haben diese 5 Jahre ihn auch schneller altern lassen.
Das kann sein, ja.
Aber gerade auch so, ist das mittelalt? Mitte 40?
Ja.
Weiß gar nicht.
Ich bin nächstes Jahr 40, bin ich auch bald mittelalt.
Ja, naja, da kommen wir alle irgendwann hin. Das ist ja eine Altersspanne, die gar nicht so oft gezeigt wird, glaube ich. Also gerade so ab 50 irgendwie, finde ich, sind das dann, ist ja genauso wie bei Frauen, sofort Omas und Opas mit all den Klischees, die so zu Großeltern oder älteren Menschen dazugehören. Und mit älteren Menschen meine ich durchaus so Senioren, die über 70 sind. Aber was so Eigenschaften sind, die auch auf Personen ab 50 projiziert werden, ganz oft. Deswegen fände ich es, glaube ich, spannend, wenn ich das dann irgendwann mal spiele, zu gucken, ob es da so ein bisschen Komplexität einfach gibt, dass damit auch so ein bisschen nuancierter gearbeitet wird. Ich habe auch die Hoffnung, und deswegen habe ich es überhaupt auf meine Liste gepackt, dass es für mich das Thimbleweed Park Desaster aufräumt. Das war ja, Gott, wann war das? 2014, 15 oder so kam das raus? 16 vielleicht auch erst. Auch so ein Point-and-Click-Adventure von irgendwem, der damals ganz groß war. Ich kenne die alle nicht. Und dann gab es auch so viele Referenzen auf Sierra und diese ganzen Spiele, die ich alle nicht verstanden habe, die Referenzen, weil ich zu jung dafür war oder bin. Und das Spiel hatte voll die gute Prämisse, so eine FBI-Agentin und ein Cop, zwei FBI-Agenten, glaube ich, die halt in diesem kleinen Örtchen sind und da ein Verbrechen aufdecken sollen. Aber es war kein gutes Spiel einfach, leider. Es war nicht wirklich gut. Und das hier hat ja eine ähnliche Prämisse, so du musst Verbrechen aufdecken in einem Point-and-Click-Adventure. Also es fühlt sich irgendwie ähnlich an, aber so, als würde es besser sein können. Ja. Und wie du sagst, es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich bin geradezu hypnotisiert hier von diesen Bildern. Da war gerade eine Explosion, die sah schon ziemlich cool aus. Ja. Hast du es schon durchgespielt, wenn du den Twist kennst? Wie lange dauert das ungefähr?
Das ist eine extrem gute Frage. Ich würde sagen, maximal 10 Stunden.
Das müsste ja drin sein.
Ja. Ich rufe gerade mal ganz kurz Steam auf, damit ich genau sagen kann, wie lange das gedauert hat bei mir. 6,5 Stunden.
6,5?
Ja, aber ich habe auch, ich neige auch dazu, irgendwann mal dazu überzugehen, Dialoge weiterzuklicken.
Ja, das machen wir ja alle, glaube ich.
Ja, also wenn man sich alles anhört, dann dauern es vielleicht 8 Stunden oder so.
Ich kann das nicht. Wenn der Text da schon steht, dann lese ich den noch viel schneller als das. Ja, es tut mir irgendwie leid, aber.
Ja. Kein Diss an alle Menschen, die Videospielcharaktere vertonen, aber manchmal ist es einfach so.
Ja, vor allem, wenn es elendig viel Text wird und einen halt komplett rausreißt. So, das ist ja. Ja. Nee, ganz oft ist es einfach nicht passend. Und das ist aber nicht deren Schuld, sondern meine vielleicht, Me-Problem. Oder halt, dass das Pacing nicht so on point ist dann und da so ein bisschen gegengearbeitet wird. Aber gut. Ach, guck mal, ähnliche Spiele, nee, ähnlich wie Spiele, die sie gespielt haben. Phasmophobia und The Root Trees Are Dead.
Ich sage nein.
Ich sage wieder noch. Ich würde auch nein sagen. Vielleicht habe ich nicht genug Spiele gespielt, damit hier ein passender Vergleich bei rauskommt. Ah, gut.
Möglich, ja.
The Drifter.
Würdest du sagen, dass vielleicht Last Report eines der Spiele sein könnte, das da ein bisschen mehr dazu passt?
Zu Phasmophobia und Root Trees Are Dead?
Nein, zu The Drifter.
Ach so. Das ist eine gute Frage. Oberflächlich ja, aber eigentlich nein. Mhm. Last Report habe ich eigentlich nur für YouTube gespielt und jetzt habe ich aber ein anderes Spiel für nächste Folge mir aufgehoben. Deswegen spreche ich jetzt doch hierüber und weil ich mir in der Zwischenzeit ein paar Gedanken dazu gemacht habe. Aber ich fange mal vorne an. In Last Report spielt man einen Ranger, der in einem Park arbeitet und da die Nachtschicht übernimmt, zusammen mit anderen Rangern. Und man kommt gerade aus dem Urlaub wieder und das ist auch so der Grund, wieso man sich dann das Handbuch nochmal durchliest. Und das ist eigentlich kurz und knapp, was man da machen muss und man liest sich das halt kurz durch. Weil eigentlich muss man nur Berichte abheften, digitalisieren Aha. und dann irgendwie kategorisieren. Und ganz am Anfang kommt dann ein Kollege, John heißt der, glaube ich. John, Henry, Douglas und Caroline sind KollegInnen. Und John Aha. kommt dann rein und sagt so, hey, wieder da. Dann unterhalten die sich so ein bisschen, dass man halt ein Gefühl dafür kriegt, was John so für einer ist. Und man unterhält sich auch mit den anderen dreien, mal mehr, mal weniger. Aber man hat sofort ein Gefühl dafür, dass es alles sehr unterschiedliche Personen sind. Was aber nicht daran liegt, dass man wirklich viel Text hat, den man da durchklickt, sondern mehr, dass auch plakativ gearbeitet wird. Also John ist so ein direkter Typ, der hört sich kein Bullshit an. Henry ist so ein bisschen der Jungspund. Caroline ist so die Entspannte, die so ein bisschen distanziert ist und dabei so ein bisschen die Stimme des Verstands quasi einnimmt. Und Douglas ist halt so der alte Typ, der da schon seit Ewigkeiten arbeitet und die ganzen Legenden kennt und auch so ein bisschen einen an die Hand nimmt, freundlich ist, aber auch geradlinig.
Aha.
Und man sitzt dann da und man hat nur den Schreibtisch, so eine Theke vor sich. Da liegt drauf das Handbuch, dann ein Stapel Berichte und da klickt man drauf. Und wenn es so Fantasiebuchstaben sind und du nicht das Bild erkennen kannst, dann muss das geschreddert werden. So einen Schredder hast du auch auf deinem Tisch. Das geht dann nach links, so ein bisschen wie bei Tinder. Berichte, die man nicht lesen kann, nach links. Berichte, die man lesen kann, nach rechts. Dann sind sie im Computer. Dann musst du dir aber angucken, hat dieser Bericht ein Datum? Und wenn ja, ist es vor dem 10. Januar? Weil alles vor dem 10. Januar musst du als outdated kategorisieren und abschicken. Wenn es Aha. ein aktueller Report ist, dann musst du dir angucken, hat der einen Titel und hat der einen Bereich, dem der zugeordnet wird. Und dann musst du gucken, was ist das Verbrechen, das Vergehen, was da beschrieben wird. Also zum Beispiel, gibt es nur bestimmte Bereiche, wo du jagen oder fischen darfst und dann hat vielleicht jemand dagegen verstoßen. Leute, die über Zäune geklettert sind, wo sie nicht hin durften. Dann gibt es Leute, die irgendwie Reifen ablegen und den Müll, den Wald mit Müll zu schütten, solche Sachen halt. Und dann guckst du, passt das Gebiet, das angegeben wird, zu dem Gebiet, das in der Beschreibung genannt wird? Wenn nicht, gibt es dafür auch nochmal einen extra Button, so hier passt was nicht. Und wenn aber alles stimmt, musst du anklicken, was genau das Vergehen ist und dann sendest du es ab. Und es gibt so 40, 50 Berichte insgesamt und das Spiel dauert 1,5, 2 Stunden. Und irgendwann hörst du so draußen was vor der Tür und du kannst die Tür öffnen, aber du kannst dich nicht vom Schreibtisch wegbewegen.
Aha.
Und dann machst du die Tür auf und siehst dann eine Figur, die aufsteht und weggeht. Und du kannst aber nicht hinterher und gucken, was es ist. Also machst du die Tür wieder zu. Kurz danach kommt John, total entsetzt, und fragt dich, wieso deine Bärenfalle vor der Tür ist. Das ist ja gefährlich. Du erzählst ihm dann, dass da so ein Typ war und du hast keine Ahnung, der muss das da irgendwie hinterlassen haben. So, was passiert hier eigentlich? Dann schnackt man ein bisschen mit John, zwischendurch redet man übers Walkie-Talkie, ein bisschen mit anderen Park-Rangern, die sind alle in ihren eigenen Hütten verteilt in diesem Park. Und irgendwann hört man dann von irgendeinem Park-Ranger, dass er so Kinder gesehen hat, die dann nachts langlaufen, barfuß auch irgendwie, und dann hat er die aber nicht mehr gefunden. Und dann kriegst du auf einmal einen Bericht, wo ein zerfleischter Hirsch da liegt. Die sind eigentlich alle in so Grautönen gehalten. Und da ist das Blut aber rot. Du denkst also, okay, muss illegale Jagd sein, einmal abheften. Dann machst du ganz normal weiter. Und dann kommt ein neuer Bericht von Leichen. Da sind dann Leichen auf diesem Foto zu sehen, so kleine Pixelleichen, auch mit rot. Und da fragst du dich dann, was passiert da eigentlich, wenn dieser Bericht eine Woche alt ist? Wieso weiß man nichts davon? Dann geht auf einmal das Licht aus, weil draußen schlechtes Wetter. Und dann hast du so eine Hand, die gegen das Fenster klopft, das dir direkt gegenüber ist. Und dann eskaliert es eigentlich nur noch. Douglas taucht auf und erklärt dann, dass vor 25 Jahren unser Vorgänger, gestorben ist. Der wurde zerfleischt in dieser Hütte gefunden, in genau der Hütte, in der man jetzt ist. Ja, und dann stellt sich raus, dass da übernatürliche Sachen passieren, Monster lauern in diesem Wald. Und das Einzige, was man machen kann, ist weiter Berichte abheften. Und dann saß ich da so und dachte, okay, ich muss doch jetzt hier, da war wieder irgendwas Gruseliges passiert. Irgendwann, stimmt, ich wollte dann so einen Bericht abheften. Und auf einmal wird mir so ein Vermisstenposter angezeigt von einem kleinen Mädchen, so 7 Jahre alt, die in diesem Park verschwunden ist. Und als ich das Poster weggemacht habe, ist die Tür auf und auf meiner Theke liegt so ein gemaltes Bild und Buntstifte, wo ein Kind ein Monster gemalt hat, solche Sachen. Und ich dachte mir, ich muss doch jetzt hier irgendwie John oder Henry oder Douglas anrufen. Also, man muss doch mal mit den Leuten reden. Und dann erreichst du natürlich niemanden und das Signal ist zu schwach. Und es wird alles immer dramatischer und man heftet aber die ganze Zeit weiterhin diese Dinge ab. Und es sind immer mehr übernatürliche Berichte dazwischen. Da sind dann einer, der war besonders gut, da siehst du halt einen Menschen, der da spazieren geht im Wald. Und im Hintergrund siehst du einfach nur so 2 rote Augen. Mhm. Und in dem Moment, wo du den wegschieben willst, Richtung PC oder Richtung Schredder, verändert sich das Bild und auf einmal liegt da dieser Spaziergänger tot und die Augen sind weg. Und die ganze Zeit passieren solche Sachen und ich finde das sehr gut gemacht, weil einerseits bist du ja total ohnmächtig. Du sitzt da an deinem Schreibtisch und machst deine Arbeit und versuchst irgendwie von da aus ein bisschen herauszufinden, was eigentlich passiert. Irgendwann erscheint dann auch noch von dem Vorfall von vor 25 Jahren so eine Akte auf deinem PC und dann kannst du, man muss aber nicht, so verschlüsselte Dateien entschlüsseln, um so ein paar mehr Infos zu haben, weil es stellt sich raus, vor 25 Jahren wurde das Ganze vertuscht. Und dann wird es noch viel größer und komplizierter. Und das Tolle ist, man weiß gar nicht, auch wenn man es durchgespielt hat, zu 100%, sind da immer noch so ein paar offene Sachen. Also man sieht dann irgendwann so ein Bild, wo 225 an der Wand steht. Niemand weiß bisher, was 225 bedeutet. Und ich finde das so schön, wenn ein Spiel aus dem Spiel heraus noch weiter funktioniert. Mhm. Und ich habe mich dann durch so Steam-Diskussionen geklickt, wo Leute ihre Theorien geteilt haben und sowas. Und das funktioniert für so ein anderthalbstündiges, relativ überschaubares Spiel sehr gut. Der Reveal am Ende hat dem Ganzen so ein bisschen Knick gegeben, weil sobald man das Monster sieht, ist es nicht mehr gruselig. Und das wird hier aber genutzt, um noch so ein bisschen Humor reinzubringen. Das war so schon corny irgendwie. Also so, ja, ist jetzt witzig. Naja, kann man machen. Aber ich finde tatsächlich, die Jumpscares sind das, was hier am besten funktioniert. Sag ich jetzt jemand, der Jumpscares wirklich hasst und verachtet. Aber ich habe mich gegruselt, bei mir hat das funktioniert, weil die einfach sehr gut inszeniert waren. Die kamen genau dann, wenn du es nicht erwartet hast. Und die haben irgendwie, so irgendwann war mein Desktop-Hintergrund anders und da stand so ein Slenderman irgendwie und Menschen sind durch die Gegend geschwebt und sowas. Und als mir das aufgefallen ist, hatte ich so richtig Gänsehaut. Und es hat einfach, naja, wie ich immer so sage, es war eine sehr runde Sache, dieses Spiel. Last Report. Es gab auch in diesen Steam-Diskussionen einen Menschen mit einem Punisher-Profilbild.
Aha.
Also, ich will ja nichts sagen, aber es sind halt immer die mit Punisher- oder Joker-Profilbild. Der so schrieb, der Titel seines Steam-Beitrags war Really? Ohne Satzzeichen klein geschrieben. Und dann im Text so, ja, ein Pixelspiel, bei dem man sich gruseln soll. Hä, was soll das? Wieso macht man sowas überhaupt? Gott sei Dank waren alle Kommentare so nach dem Motto, dann spiel's halt nicht, wenn es dich nicht interessiert. So, für mich funktioniert es auch nicht, für andere Leute schon. Es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass Leute halt kategorisch Pixelspiele für sich ausschließen. Wo ich mir denke, man verliert da einfach sehr viel. Punkt. Das ist, das muss einem nicht gefallen. Mir gefällt ja auch nicht jeder Stil, aber man kann da doch drüber hinweg gucken. Es muss ja nicht immer alles realistisch sein. Und vor allem muss man doch nicht, also wenn man sich wirklich darauf einlässt, dann kann auch so ein Pixelspiel gruselig sein. Würde ich behaupten, ich bin da ja sehr empfänglich für, wenn ich so ein Realismus-Gruselspiel habe, spiele ich das nicht, weil das ist mir too much meistens.
Ja.
Aber man kann doch trotzdem so ein Spiel genießen. Und Last Report ist genau so ein Spiel, das einfach das, was es macht, wirklich sehr gut macht, obwohl es eigentlich so klein, aber fein ist. Es ist von Monopixel Games. Ich glaube, das ist deren erstes Spiel. Eine kursorische Suche hat zumindest nichts anderes zutage gefördert. Also ich habe gar nichts über die gefunden einfach. Aber Last Report ist auf jeden Fall ein sehr vielversprechender Anfang, finde ich. Ich habe tatsächlich das nochmal gespeedrunnt, weil es gibt ein Achievement, dass man alle Berichte korrekt abheftet. Das war ein bisschen krampfhaft, weil der große Painpoint dieses Spiels sind die Speichermomente. Speichert automatisch, sagt dir aber nicht wann. Und es sind viel zu große Abstände dazwischen. Und du kannst halt nicht manuell speichern, was selbst ein 1,5-Stunden-Spiel meiner Meinung nach haben sollte. Aber ja, das wäre war so gut, ein bisschen unangenehm. Aber da ist mir nochmal aufgefallen, es gab dann so ein Jumpscare, wo ich mich tierisch erschrocken habe beim ersten Spiel. Ich habe richtig, man sieht es, glaube ich, richtig, weil die Maus so gezittert hat im Video. Und da bin ich nochmal drauf reingefallen beim zweiten Mal. Und ich dachte so, toll irgendwie.
Das immer noch funktioniert.
Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Es ist richtig clever irgendwie. Und am Ende gibt es elendig lange Credits. Da haben nicht viele Leute dran gearbeitet, aber es sind einfach alles so Creative Commons lizenzierte Sound-Snippets. Meine Güte, ist das eine lange Liste. Die wurden alle genannt. Und ich habe mir das alles angeguckt. Und der Sound ist wirklich hervorragend ausgewählt auch. Also einfach ein gutes Spiel. So. Ja. Das kann man sich durchaus mal geben. Es kostet auch nur 4,99. Kann man irgendwie mal am Sonntagnachmittag ein paar Stunden mit verbringen. Und dann bereichert weitergehen.
Und es gibt keine Demo, wenn man es trotzdem noch mal ausprobieren möchte vorher.
Okay, das halte ich für Quatsch.
Meinst du, wenn es nur 1,5 Stunden dauert, dann kann man auch direkt für 5 € das ganze Spiel kaufen?
Ja.
Okay. Ja, support your local indie devs. Ein 5er, da kann man nicht viel falsch machen.
Ja, das ist weniger als ein Eis Matcha Latte mit Hafermilch.
Und ich wollte gerade sagen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du zum Beispiel dir einen großen Cappuccino to go holst, der dann vielleicht, wo die Milch zu heiß aufgeschäumt ist, der dann vielleicht nicht geil ist, sondern nur okay, als dass dieses Spiel dich dann wirklich so enttäuscht. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich musste so ein bisschen auch an, als du erzählt hast, an Papers, Please denken. Mit der Entscheidung.
Ja.
Schreddern oder und richtig kategorisieren und so, ne?
Ja, damit wird es viel verglichen. Ja, die Mechanik ist das halt, ne? Aber. Ja,
klar.
Es ist super simpel. Aber einfach auch, ich finde die Texte auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich das gerade hier nochmal gesehen habe. Doch, je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich es eigentlich. Und das ist doch was richtig Schönes, wenn man so aus einem Spiel rausgeht.
Auf jeden Fall. Kommt auch auf die Liste bei mir. Definitiv. Gerade wenn es nur so kurz ist. Ja, definitiv. Ja, mein zweites Spiel war eher so eine mittlere Erfahrung tatsächlich.
Ach was, ich habe das heute in einem Newsletter, irgendwo habe ich es gelesen und ich wollte es dir fast schicken, weil es klingt einfach exakt nach deinem Spiel.
Es hat einige Issues auf jeden Fall. Also wir sprechen über Wheel World. Wheel World ist das neueste Spiel von Messhoff. Die Indie-Heads unter euch werden diesen Namen kennen, denn Messhoff ist das Studio hinter Nidhogg, was ja in der Indie-Szene, als es rausgekommen ist, vor, ich glaube sogar über 10 Jahren mittlerweile, ich glaube 2014 kam das raus.
Ja.
Hat das ja richtig eingeschlagen, dieses Zwei-Spieler- Fecht-Duell-Spiel, sehr high-paced, sehr viel Action, Waffen werfen, Waffen wieder aufsammeln und so. Nidhogg 2, kann ich mich erinnern, haben wir damals, wir beide, bei Last Game Standing, dem Crossover, der Crossover-Episode, mitgebracht und haben es antreten lassen gegen, weiß ich schon gar nicht mehr.
Es war nicht mein Spiel. Mein Spiel war 30 Flights of Loving, was leider nicht mehr weitergekommen ist. Schande einfach.
Aber ja, es lag in mir. Da war die Hörerinnenschaft vielleicht auch nicht so für cinematische Indies sensibilisiert. Naja, jedenfalls, Nidhogg 2 haben sie auch gemacht. Und dann noch ein drittes Spiel, dessen Name mir entfallen ist. Die haben jetzt nicht so einen hohen Output gehabt, Messhoff. Ich sage bewusst sie, weil viel wird berichtet, dass es eben nur ein Typ ist, Mark Essen. Aber zumindest für Wheel World jetzt ist schon ein größeres Team da. Das sind so 6, 7, 8 Leute, die da dran mitgearbeitet haben. Abgesehen natürlich auch noch vom QA und so, ne, aber so das Kernteam. Und es ist letzten Endes ist ein Open-World-Fahrrad-Rennspiel. Es ist sehr bunt im Vergleich zu den anderen beiden Spielen, die wir gerade hatten. Also, aber so ein gedecktes Bunt. Ne? Also eher so pastellere, gedecktere Farben, viel flächige Farben. So, ne? Also in manchen Bereichen, weil du hast natürlich verschiedene Spielbereiche, in denen du dann, also verschiedene, nein, nicht Level, weil es eine Open World ist, aber verschiedene Areale. In manchen Fällen musste ich literally an Dorfromantik denken, wegen der Farben und weil man auch so ein bisschen durch Felder und an so Windmühlen vorbeifährt und so. Und man spielt in diesem Spiel eine Radlerin namens Cat. Die hat natürlich so ein Hipbag, die hat so eine Fahrradcap auf mit diesem hochgebogenen Schirm und so eine so klassisch Fahrradzicko, die dann einfach aufwacht in so einem Wald. Und das Spiel zeigt dann durch die Kamerabewegung, okay, du musst zu diesem Schrein hin, der da ist. So, du bekommst keine weitere Instruktion, einfach so, okay, Schrein wahrscheinlich, ne? Ist irgendwie wichtig, gehen wir mal hin. Und dort findest du dann Scully. Scully ist ein Bike-Dämon, der einem Rad innewohnt. Das Problem ist, er ist so ein bisschen, ja, nach Erledigung seiner letzten Aufgabe so ein bisschen eingeschlafen und ihm wurden alle seine legendären Teile geklaut. So. Die braucht er aber, damit er den Sewer of Spirits entlangradeln kann, um den Great Shift einzuleiten und Wheel World einen Gang weiterzuschalten, mehr oder weniger. Es wird nicht genau erklärt, was das bedeutet, dieser Great Shift, im gesamten Spiel nicht, von Anfang bis Ende. Es ist einfach so ein bisschen so die Staffage für, okay, wir müssen diese Teile jetzt finden, damit es eben weitergehen kann, so, mehr oder weniger. Und diese Teile wurden gestohlen von 4 Champions, also 4 RadmeisterInnen, die jeweils eine bestimmte Kategorie besonders gut beherrschen. Also einmal irgendwie vielleicht so auf einer geraden Strecke, einmal so ein bisschen Downhill, ja, einmal so ein bisschen Offroad, so in die Richtung gedacht. Und genau, also das ist deine Aufgabe. Du bist zum Anfang auf dieser Tutorial-Insel, wo du ein Rennen absolvieren musst gegen die Lunado Boys. Und wenn du die besiegst, dann kannst du weiter nach Tramonto. Tramonto ist dann die Fahrradhauptstadt mehr oder weniger, die in vier Bereiche aufgeteilt ist. Du hast eben so ein bisschen, wie gesagt, so, ja, so ein Farmland-Weinanbaugebiet. Du hast die Stadt selber. Du hast so ein Waldgebiet mit sehr viel Steigungen und Höhenunterschieden. Genau. Und ja, viel mehr zur Story gibt es eigentlich nicht zu erzählen. So. Mechanisch ist es auch sehr simpel. Also du bist in dieser Open World unterwegs und du radelst halt da durch. Du kannst in jedem Areal einen Bell Shrine freischalten, der deinen Boost erhöht und aber auch dann die Karte aufdeckt. Also dann zeigt, okay, hier ist ein Fragezeichen, da sind Sachen, wo du irgendwie hinfahren kannst. Das können zum Beispiel sein Händler, die Fahrradteile verkaufen, weil du stellst dein Fahrrad selber zusammen in dem Spiel. Also du kannst alle möglichen Teile, Gabel, Antrieb, Antriebswelle, in Anführungsstrichen, Vorderrad, Hinterrad, Lenker, Rahmen, kannst du alles kombinieren, wie du möchtest. Die haben natürlich unterschiedliche Eigenschaften, also Power, was dann eben heißt, wie schnell du werden kannst durch deinen eigenen Antrieb und so bergauf, oder Aerodynamik, dass du halt schneller wirst, wenn du bergab fährst. Handling und Grip, dass du halt nicht so leicht in Schlingern kommst oder irgendwie besser um die Kurven kommst, sowas halt. Das kannst du so austarieren, wie du möchtest, oder je nachdem, wie du dein Bike für eventuelle Rennen ausgestalten möchtest. Genau, und diesen HändlerInnen gibt es dann auch noch so Drohnen von Cyclorp. Das ist so ein bisschen, ja, das ist so die Firma, die das Fahrradfahren kommerzialisiert und so ein bisschen der Antagonist in diesem Spiel. Da kannst du Coupons gewinnen, wenn du so Side-Quests ablöst, zum Beispiel 10 Sprünge finden oder 10 Rennen gewinnen, bekommst du Coupons. Die kannst du beim Händler eintauschen gegen Fahrradteile, wie gesagt. Und die wichtigste Komponente natürlich die Rennen. So, du siehst dann halt, musst dann in den verschiedenen Arealen gegen verschiedene Crews antreten, die alle so ihre besonderen Eigenheiten und Spleens haben, sage ich mal, die auch so ihre eigene Charakterisierung haben. Also es gibt dann zum Beispiel die Locals, die sagen hier, wir kennen die besten Abkürzungen so in unserer Hood. So, wir sind halt so die Locals, sind nicht irgendwie zugezogen, sondern wir fahren schon eh auf diesen Strecken. Dann gibt's irgendwie so die Lords of the Land, es ist halt ein Wortspiel auf Landlords, ne, die halt dir irgendwelche Luxusimmobilien auf dieser Strecke andrehen wollen, so ungefähr. Dann gibt's so ganz rustikale Dudes mit so langen Bärten, die halt so eher so Gravel-Offroad-Leute sind. Und obwohl die alle ihre eigene Geschichte haben, muss ich sagen, ich habe sehr schnell angefangen, es einfach zu überklicken, weil die keine Konsequenz haben. Also es beeinflusst weder, wie sie fahren wirklich, noch was im Spiel weiter passiert, ist einfach nur so Flavor. Ne? Also einfach so ein bisschen, um das ein bisschen auszubauen. Und in diesen Rennen hast du 4 Ziele, die du abschließen kannst. Platz 1, in den ersten 3 Plätzen, eine vorgegebene Zeit schlagen und K-A-T, die Buchstaben sammeln, so ein bisschen bei Tony Hawk. Und für jede dieser erfüllten Aufgaben bekommst du Rap. Und Rap brauchst du, damit du den nächsten Champion freischaltest. Also zum Beispiel Champion 1 brauchst du 8 Rap für, Champion 2 brauchst du dann schon 20 Rap für und so weiter und so weiter. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum diese Rennen fährst, damit es einfach, ja, vorangeht. Und genau, Fahrradteile kannst du auch in der Welt finden, tatsächlich. Also es wird aber nicht markiert, die musst du halt dann einfach, musst du die Welt einfach ein bisschen erkunden. Und nach ungefähr 3 Stunden dachte ich zuerst, dass ich durch wäre komplett. Aber es gab noch eine komplett genauso große zweite Karte in dem Spiel, tatsächlich, wo dann so ein bisschen nochmal dargestellt wird, warum Cyclorp wirklich der Oberfeind ist. So, weil die hat auch diesen, die haben diesen Sewer of Spirits unterbrochen, um dann irgendwie so Expressways zu bauen. Und um dann weiterzukommen zu deinem eigentlichen Ziel, musst du wieder Radteile sammeln. So, von einem anderen Rad aber. So, und
das
ich musste auch so ein bisschen.
Nach, das ist nicht genug Content, mach noch mehr.
Ja, und ich muss halt auch dann irgendwie Rap grinden tatsächlich zum Schluss, weil dann irgendwie der letzte Champion hat 100 Rap braucht und dann muss ich dann wirklich nochmal so ein paar, du kannst ja nicht zurück in die erste Karte, wo die in Anführungsstrichen leichteren Rennen sind und musst dann schon die schwereren machen auf der zweiten Karte. Fand ich so ein bisschen unglücklich gelöst und aber auch wenn ich jetzt schwerer sage, die Rennen sind zu 95% unglaublich easy. Also da ist keinerlei Schwierigkeit drin. Es ist mehr halt so ein, das habe ich auch irgendwo in einem Kommentar gesehen oder in einer Rezension, das ist halt eher so ein falsch verwendeter Begriff, finde ich, aber halt so ein cozy Spiel eher ist, weil du halt nicht irgendwie so, okay, wie kann ich mein Rad jetzt so optimieren, dass ich es noch eine Zehntelsekunde rausschlagen kann, sondern zum Beispiel diese Rundenzeiten habe ich, glaube ich, bei allen Rennen ohne, also in maximal 2 oder 3 Versuchen, bei jedem, auch dem extrem schweren Rennen, ohne Probleme geschafft, in 2, 3 Versuchen. Und habe auch, also eigentlich das Einzige, was ich nicht immer geschafft habe, ist halt das Cat-Ding einzusammeln, weil du das einsammeln musst und dann auch noch gewinnen. So, manchmal ist es schon ein bisschen tricky, an die Buchstaben ranzukommen, aber ansonsten, ja, also das Ende ist auch sehr plötzlich und der so, okay, jetzt zu Ende, Schluss. So, ohne halt irgendwie das weiter auszuführen, was mit diesem Gear-Shift oder The Grade-Shift auf sich hat. Und ja, es ist irgendwie, fühlt sich einfach unfertig an, irgendwie nicht so ganz ausgearbeitet. Und ja, also für Leute, die so richtig in der Fahrradkultur drin sind, hat das, glaube ich, was auf jeden Fall, weil sehr, 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 sehr viel Fachjargon aufgewendet wird und sehr viel so gefachsimpelt wird über so spezifische Fahrraddinge. So, ich meine, ich fahre auch gerne mein Hipster Single Speed, nicht Fixie, Single Speed Fahrrad in Hamburg, aber ich bin da nicht so drin in dieser Kultur. Ich dachte, es würde mich mehr hitten, weil wie du schon meintest, du dachtest so nach diesem Newsletter-Beitrag, das wäre genau mein Spiel, aber
ja, auch weil der Soundtrack so hervorgehoben wurde, aber der kann vielleicht auch nicht mehr viel rausholen.
Also der Soundtrack ist auch das Problem so ein bisschen, bei den normalen Rennen ist es relativ generisch. Du hast halt ganz coole Songs bei diesen Champion-Rennen, weil da hast du auch Songs, die halt Gesang haben, und die normalen Rennen sind aber echt, ist echt sehr generisch. So ein bisschen Upbeat, dramatisch, wir fahren ein Rennen, Musik im Hintergrund. Ja, ich hatte mir auch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe auch gelesen, dass sie eigentlich das Spiel ganz anders gedacht war, aber dass sie dann 2024 nochmal komplett umgekrempelt haben, also rebranded. Es sollte, glaube ich, eigentlich Ghost Ride heißen oder so. Und jetzt hieß es dann eben Wheel World und soll auch mechanisch komplett anders aufgezogen worden sein. Frage ich mich halt auch, okay, wenn sie sich das 2024 überlegt haben, ob das nicht eine zu kurze Zeitspanne war, das dann ein Jahr später zu veröffentlichen als rebranded. Keine Ahnung. Ja, also hätte auf jeden Fall, ich hätte mir gewünscht, dass ich es mehr mag, aber hat leider so Mittel gehittet tatsächlich.
Also es klang einfach exakt wie Need for Speed Carbon, was ich sehr viel gespielt habe als Teenager, weil du da auch 4 Bereiche hast. In den 4. kommst du aber erst, wenn du die anderen 3 geschafft hast, und jeder der Bereiche hat halt einen Boss. Und um an den zu kommen, musst du nochmal die Bereiche in den Bereichen quasi erobern. Klar. Und da hast du ja auch so ein bisschen Open World und dann halt diese Rennen. Und dieses Cat einsammeln, das ist halt auch original wie ein Crash Team Racing, wo du CTR einsammeln und dann Erster werden musst. Dann würde ich vielleicht die beiden lieber spielen, statt Wheel World. Und dann für die Ästhetik Dorfromantik oder sowas. Also. Ja. Ich finde es ja gut, dass so diese Rennmechanik einfach mal mit Fahrrädern gemacht wird. Voll. Weil das erlaubt natürlich auch, ermöglicht ganz neue Sachen. Du musst dich nicht an Straßen halten, so mit einem Fahrrad fährt es sich einfach anders. Aber ich glaube, dass ein Rennspiel mit Cozy zu verbinden, ist ein Fehler.
Ja.
So ein bisschen Vibe fahren kann ich nachvollziehen, das habe ich ja in Need for Speed dann auch gemacht, aber wenn du dann eine Herausforderung irgendwie haben willst und nicht nur dieses, ach, ich fahre so ein bisschen durch die Stadt und erkunde und mache irgendwas, dann funktioniert das mit Cozy zusammen halt einfach nicht. Dann brauchst du ein bisschen tiefergehende Mechanik, dass die weiß ich nicht, dass du vielleicht irgendwelche Fähigkeiten dann kriegst oder die Gegner halt unterschiedlich agieren, dass du dich jedes Mal ein bisschen anpassen musst. Ja, ich weiß nicht. Auch dieser Geist, ne? Wieso soll man dem helfen? Also, sounds like a him problem. Wenn er da irgendwie gepennt hat und jetzt den Great Shifter ein... Was hat das mit mir zu tun?
Ja.
Da fehlt es irgendwie, wie gesagt, an Motivation in-game.
Ja. Es ist halt auch irgendwie sehr lazy, das Spiel zu eröffnen, indem man einfach aufwacht als Spielfigur, als Protagonistin und dann einfach dahin läuft und dann erzählt der Skelettschädel einem so, ja, das ist jetzt so und so, das machen wir jetzt so. Warum? Wieso? Warum kann ich nicht einfach mein vermutlich anderes Fahrrad irgendwo mir schnappen und einfach so durch die Gegend fahren? Weil, also, ich habe jetzt auch nirgendwo gesehen, abgesehen von diesen ganzen Cyclop-Machenschaften, dass in dieser Welt irgendwas im Argen ist. So, weißt du, also es ist nicht irgendwie so, okay, keine Ahnung, die Flüsse sind zugefroren, Vulkane brechen aus, die Welt muss weiter geschaltet werden. Habe ich nirgendwo gesehen. Alle sind irgendwie sehr fein mit sich, liegen in Sonnenstühlen da, relaxen. Also irgendwie gibt es gar keine, es ist weder eine extrinsische noch eine intrinsische Motivation da, eigentlich diese Aufgabe anzunehmen. So, und das ist irgendwie ein bisschen weird.
Ja, kein Konflikt, der gelöst werden muss.
Ja. Außer, dass alle sagen, auch diese, weil in jedem von diesen Bell-Shrines wohnt halt auch so ein Dämon, die sagen alle, du bist spät dran, du musst den Great Shift machen, aber warum?
Ja.
So. Niemand weiß es.
Ich habe gerade überlegt, ich höre gerade ein Hörbuch über griechische Mythologie und da ging es jetzt um Herkules die letzten Stunden eigentlich. Ich dachte kurz, ja, der macht ja auch Aufgaben. Jemand sagt ihm, das musst du halt machen und du darfst dich nicht beschweren. Aber selbst da ist ja eine größere Motivation und ein Grund dahinter, wieso er das machen muss und wieso er das machen will. Also irgendwie gibt es schon einen Grund, warum die meisten Geschichten sowas haben.
Ja, also ich meine, okay, was man sagen muss, von dem, was ich verstanden habe von der Geschichte, es geht auch darum, dass die Seelen der Verstorbenen ins Afterlife begleitet werden. Okay, fair, aber auch hier, es hat keinen negativen Einfluss auf die Welt, dass es im Moment nicht so ist. Also es ist nicht so, dass überall irgendwie so Geister rumschwirren oder irgendwie Leute heimsuchen oder sowas. Gibt's halt einfach nicht. So. Also irgendwie schwächelt das da so ein bisschen. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, ein Rennspiel mit Fahrrädern ist eine coole Idee. So. Und auch so die Mechanik in Rennen ist auch ganz cool, dass man sagt zum Beispiel, okay, man kann sich so im Windschatten bewegen von den Leuten. Dadurch lädt man seinen Boost auf und dann kann man eben, okay, timen, wann setzt diesen Boost ein, um ihn vorbeizuziehen. Aber wenn ich halt kollidiere mit den Leuten, es gibt schon eine Kollisionsabfrage, dann schlingere ich halt so ein bisschen oder fahre vielleicht gegen eine Wand oder so. Also muss man schon so ein Minimal taktieren. Aber wenn man einmal vorbei ist am ersten, dann hast du im Endeffekt gewonnen, das Rennen. So, also das ist, ja. Und naja, also es ist im Game Pass. Wer ein Game Pass-Abo hat bei Microsoft, kann da sowieso mal reingucken. Für gratis. Und ansonsten, wer es auf dem PC spielen möchte und absoluter Fahrradfreak ist, vielleicht einfach mal auf den Sale warten oder so, weil, weiß ich nicht, so würde ich es, glaube ich, also es ist jetzt kein kompletter Reinfall, aber es ist halt so, Und die Frage ist, wie viel Zeit man seines Lebens, wenn man totaler Superfan ist, mit Spielen verbringen möchte.
Ja, das ist eine hervorragende Überleitung zu meinem zweiten Spiel, das auch eher enttäuschend war. Also, ich war mir so sicher, dass das richtig, richtig gut wird. Denn Kabuto Park, so heißt es, ist von den Machern von Minami Lane, das hatte ich vor einiger Zeit vorgestellt, Dude und Zaku. Und Minami Lane war ein ganz hervorragendes Spiel. Und die Prämisse oder die Idee von Kabuto Park ist es, Käfer zu fangen und mit denen dann gegen Kinder mit anderen Käfern anzutreten. Ganz hervorragende Idee. Man startet im 1. August, verbringt die Sommerferien in diesem Kabuto-Park. Und dann findet man relativ, also sofort direkt am Anfang eine Freundin, die erklärt, hey, hier wollen wir nicht Käfer fangen. Übrigens, es gibt da so ein Turnier mit allen anderen Kindern.
Natürlich.
Die irgendwie mit ihren Käfern gegeneinander antreten. Willst du da nicht mitmachen? Du bist ja bis Ende August da. So, und dann fängt man im ersten Gebiet an. Man kann die nach und nach freischalten, indem man die Gummistiefel im Shop verbessert. Geld bekommt man durch Siege. Und du fängst dann halt im ersten Gebiet diese Käfer, hast dann ein Bild. Du kannst dich nicht frei bewegen, sondern es ist ein Bild, wo so 4, 5 Lupen sind. Wie auf so einem Wimmelbild. Du klickst auf eine Lupe und dann öffnet sich eine Leiste, wo so ein Zeiger hin und her geht und du musst dann drücken, wenn dieser Zeiger im grünen Bereich ist. Dann hast du einen Käfer gefangen. Es gibt so Gegenstände wie Honig, so noch eine Lupe oder eine Enzyklopädie, die ermöglichen, dass du seltenere und größere Käfer dann fangen kannst. Das will man natürlich, weil die haben bessere Eigenschaften für den Kampf. Jeder Käfer hat 3 Fähigkeiten. Und dann gibt es die Attribute Angriff, Verteidigung und Energiegeneration, wo auch nochmal so Punkte verteilt sind, je nach Größe und Seltenheit des Käfers. Und naja, eine Biene hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Verteidigung wie so ein Mistkäfer zum Beispiel. Und wenn man dann im Kampf ist, jeden Tag kann man gegen ein neues Kind antreten. Das heißt, so kommt man auch weiter. Wenn man dann gewonnen hat, startet automatisch der nächste Tag. Und im Kampf regeneriert sich automatisch Energie und man hat immer 3 Karten in der Hand, je nachdem, welche Fähigkeiten halt die Käfer haben, die man in sein Team gebracht hat. Es sind 3, das heißt, du hast einen Pool aus 9 Karten und da wird so durchgewechselt. Und die spielt man dann, sobald man die benötigte Energie hat, wie in jedem Kartenspiel eigentlich.
Aha.
Die reichen von, du hast für 8 Sekunden mehr Angriff oder mehr Verteidigung oder du kannst so einen kurzen Schubser machen, kannst irgendwie so einen Windstoß generieren oder hast schnellere Energiegeneration. Bisher ist das noch nicht so vielfältig. Ich bin aber auch erst in Gebiet 2 von 5 oder 3 von 5. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und die Idee fände ich ganz hervorragend. Das Problem ist, dass das Fangen todeslangweilig ist. Man hätte ja gar keine Kontrolle darüber, ob es dann shiny wird oder nicht. Das ist halt einfach dieses Minispiel. Und du kannst auch nur ganz wenige Käfer am Anfang fangen. Du kannst sie nicht farmen. Du wirst dann automatisch auf die Karte zurücktransportiert und musst dann wieder auf das Gebiet klicken.
Aha.
Das fand ich alles irgendwie nicht so gut. Und diese beiden Mechaniken sind so losgelöst voneinander. Also du kannst fangen und dann hast du halt deine Käferkollektion. Du kriegst dann auch recht schnell ein Terrarium, wo du Käfer, die du favorisierst, reinsetzen kannst. Einfach nur, um sie dann nochmal anzugucken, so in echt und nicht nur eine Abbildung. In echt, in Anführungszeichen. Nicht nur die Abbildung. Und dann kannst du Käfer verkaufen und dafür bekommst du Bonbons und mit Bonbons kannst du dann die Käfer aufleveln und dann kannst du dir halt so dein Team zurechtstellen, je nachdem, welche Eigenschaften das Team vom nächsten Kind hat, gegen das du antrittst.
Aha.
Und das ist aber, wie gesagt, so losgelöst voneinander. Du machst erst das eine und dann das andere. Aber du hast nur wenig Kontrolle darüber, welchen Käfer du fängst. Du kannst nicht richtig auf irgendwas hinarbeiten. Es gibt natürlich pro Gebiet bestimmte Käfer, die da zur Verfügung stehen. Du musst dann halt farmen im Gebiet.
Mhm.
Und das Spiel ist eindeutig für Kinder. Habe ich gemerkt, einfach so, wie da Dinge erklärt werden. Sehr kurze, einfache Sätze. Das Gameplay, wie gesagt, auch super leicht. Und dann gab es aber so einen Moment an Tag 6, glaube ich. Sagen wir, es war Tag 6. Habe ich gegen so ein Mädchen gespielt, die dann gemeint hat, oh, du bist ja richtig cute. Dann hat sie gezwinkert und ich dachte so, excuse me? Und dann meinte sie, als ich sie besiegt habe, so, hey, ja, voll schade, du, aber vielleicht wollen wir uns morgen die Sterne angucken. Und ich dachte so, okay, klar, warum nicht?
Aha.
Weirder Moment, aber klar können wir uns so die Sterne angucken, was Kinder halt so machen, irgendwie Zeit miteinander verbringen und instant befreundet sein. An Tag 7 habe ich dann gegen ihre Schwester gespielt, die auch so meinte, oh, du bist ja wirklich cute. Kein Wunder, dass meine Schwester dich so mag, Zwinker. Und ich dachte so, was passiert denn hier gerade? Wieso flirten denn da jetzt Kinder mit mir? Das war irgendwie ganz weird. Und an Tag 8 habe ich gegen den Game Dev gespielt, was ich schon wieder ganz cute fand. Der hat sich einfach da so selber mit reingebaut. Ja. Aber also Kabuto Park, die Idee ist toll, die Umsetzung nicht, muss ich sagen.
Ja, komisch, dass dann eigentlich, weil das vom Scope so überschaubar ist ja auch tatsächlich, dass man dann sagt, oder dass es irgendwie nicht klappt, diese zwei Teile miteinander zu verbinden irgendwie vernünftig.
Ja, und weil Minami Lane so wahnsinnig gut war einfach.
Hm.
Und das hatte ja auch einen kleinen Scope, aber hat das halt wirklich sehr gut gemacht. Hm. Und ich finde die Idee einfach so gut, aber vielleicht ist es doch ein bisschen komplizierter, so ein wirklich gut balanciertes Kartenspiel zu machen, was jetzt hier so ein bisschen, ich will nicht sagen die Fähigkeiten, aber vielleicht die zeitlichen Möglichkeiten dieses Teams überschritten hat, weil die haben Output wie nichts Gutes. Und anstatt so hyper komplizierte Spiele zu machen, machen die halt eher viele kleinere und hauen die dann auch einfach raus. So. Was heißt einfach? Schnell hintereinander auf jeden Fall. Aber irgendwie, ich hatte mir mehr davon erhofft. An das ganz hervorragende Alba Wildlife, heißt es Wildlife Adventure?
Ja, Alba, ich glaube schon, ja.
Man, ne? Kommt es auf gar keinen Fall ran. Und das war ja ähnlich, du erkundest einfach die Natur in einem sehr kleinen Gebiet. Das war sehr viel besser. Dabei finde ich wirklich die Idee so schön. Ich kann es nur noch mal wiederholen, weil ich wirklich enttäuscht bin irgendwie. Das ist. Ich habe auch bisher, also ich habe nicht jeden Kampf sofort gewonnen. Ich glaube, ein oder zweimal habe ich verloren bisher, weil ich einfach auch nichts gelevelt habe. Und dann habe ich alle doppelten Käfer verkauft und dann in das Team, das ich haben wollte, alle Bonbons reingehauen. Und seitdem ist Pipifax. Also, da bin ich irgendwie nicht die Zielgruppe für, I guess. Aber ich wär's gern. Ich hätte gern mehr Spaß damit.
Ja, verstehe ich. Aber hast du dann auch viel Pokémon gespielt? Weil es natürlich, ne, also ist ja quasi obviously die Inspiration für das Spiel.
Was meinst du mit viel Pokémon gespielt? In meinem Leben, ich generell?
Ja, ja.
Nee. Hm. Ja.
Okay.
Ich hatte früher kein Pokémon. Wir waren eine PlayStation 1, kein Nintendo-Haushalt. Als Pokémon Schwert und Schild rauskam, das ist eine schöne Anekdote. Valentina, die man vielleicht von unserem alten Meme-Podcast kennt, und ich haben beim Play-Festival, was man ja auch kennt, wenn man diesen Podcast hier hört, den Award gemacht. Also es ist schon eine Weile her. Und da kam Pokémon Schwert gerade raus und Daniel war in diesem Jahr, glaube ich, in der Jury. Auf jeden Fall war er auch irgendwie vor Ort und hatte aber Downtime und meinte, er geht jetzt zu Saturn um die Ecke und kauft sich Pokémon. Und dann meinten Valentina und ich, wir PayPalen dir schnell Geld, bring uns auch Pokémon mit. Und dann sind wir am Abend alle mit Pokémon nach Hause gegangen und dann wurde ich auch irgendwann krank in dem Winter und dann habe ich sehr, sehr viel Pokémon Schwert gespielt. Ich fand es schon gut, so hatte ich Spaß mit. Ich finde nicht, dass es, also ja, auf dem Papier hat es was mit Pokémon zu tun, aber Irgendwie auch nicht so richtig.
Hm.
Irgendwie unschuldiger, finde ich.
Hm. Ich meine auch nur, weil du zum Beispiel auch shiny benutzt hast als Begriff.
Ja, ich weiß, es kam mir so in den Kopf.
Ja. Das ist ja Pokémon-Lingo.
Ich glaube, die werden aber auch shiny genannt.
Ja, im Spiel?
Ich glaube, ja.
Okay.
Es gibt so zwei Seltenheitssorten. Einmal glitzern sie blau und einmal gold. Und ich glaube, die goldenen sind Shinies.
Verstehe. Ja, schade. Also ich finde die Idee an sich auch cute. Also allein ist ja so eine... Also ja, Pokémon, auch wenn es vielleicht anders funktioniert, aber schiebt so die Pokémon-Grundidee nochmal so ein bisschen Richtung Realismus. Kinder fangen irgendwelche Käfer und lassen die Käfer gegeneinander antreten, sondern obwohl trotzdem natürlich mit irgendwelchen Windstößen und so natürlich nicht realistisch, klar, aber noch ein bisschen mehr grounded als Pokémon.
Ja.
Und ja, sieht auch ganz cute aus halt so, ne? Dieser kriselige Zeichenstil.
So sehr gemalt mit dicken Buntstiften.
Ja. Genau. Genau. Naja, aber gut. Kann halt nicht alles, was auch gut aussieht und wo man denkt, dass es genau der Jam wäre, der Jam sein.
Ja, einen positiven Punkt möchte ich noch hervorheben. Der Cursor ist nämlich die Hand von einem selbst. Und wenn man dann klickt, dann, also es ist halt wirklich nur so ein Zeigefinger an so einer sehr klobigen Faust. Und wenn man dann drückt, dann geht er so runter auf das Papier. Und das sieht alles schon sehr süß aus. Und wie du sagst, es hat so einen Hauch mehr Realismus. Es ist eigentlich stimmig, nur das Gameplay ist halt das, wo, mehr Hirnschmalz und Zeit hätte reinfließen können. Aber vielleicht ist das einfach überhaupt nicht der Ansatz dieses Teams. Fast 2000 Rezensionen, seit es Ende Mai jetzt rauskam, äußerst positiv. Ja, muss ich doch mal lesen, was hier so positiv ist. Wholesome, game to relax, cute.
Ja, das kann ja auch manchmal ein Warnsignal sein. Wholesome. Einfach so ein entwerteter Begriff.
Oh, der ist ganz schlimm, ne? Cozy und wholesome. Das bedeutet auch einfach gar nichts mehr.
Ja,
also auch früher hat das eigentlich schon nichts bedeutet. Weil wenn ich irgendwie, was spiele ich denn, weiß ich nicht. Sagen wir Super Meat Boy. Super stressiges Spiel. Kann man doch aber auch perfekt so zur Entspannung spielen und sich auch irgendwie cozy und wholesome denken. Also es ist total individuell eigentlich, mit was man denn entspannen kann und sich wohlfühlen kann. Das ist ja wie Comfort Food. Ist ja auch für jeden was anderes. Ja. Plus Pommes.
Ja.
Boah, nee.
Ja, mag den Begriff halt, ne?
Ich mag den überhaupt nicht.
Ja.
Also, no offense, wenn ihr den verwendet. Klar ist vor einem Jahr oder vor zwei Jahren das eine Redaktion eines deutschen Game-Outlets einen Cozy-Redakteur gesucht hat oder Wholesome-Redakteur, irgendwie sowas. I don't know. Aber gut.
Ich sage dazu, nein, danke. Aber es ist eine sehr gute Überleitung.
Oh ja,
denn,
oh ja.
Unser Lecker-Level, unser gemeinsames diese Woche ist Debuff.
Mhm.
Einige werden sich fragen, Debuff, was ist das eigentlich überhaupt? Was soll das? Was ist das für ein Name?
Ich wurde gefragt, wie man das ausspricht. Ja. Ist jetzt hiermit geklärt, ne? Debuff.
Ja, Debuff, genau. Debuff ist ein Online-Magazin, das halbjährlich erscheint, mit jeweils drei Texten von externen AutorInnen, die mit jeweils 300 Euro vergütet werden. Crowdfinanziert natürlich. Und weil wir gerade über Redaktionen sprachen, Christina und ich sind in selbiger, zusammen mit Daniel, Friend of the Pod, mittlerweile ja nicht mehr Gast, weil Daniel Spiele ja auch gar nicht so wirklich mag und sie wahrscheinlich nur so Hate spielt, die meisten Spiele.
Ich glaube, er würde widersprechen. Aber Daniel ist auch dabei.
Ja, wahrscheinlich würde er widersprechen. Daniel, falls du das hörst, trotzdem Shoutout, Liebe geht raus. Jedenfalls, Daniel, Christina und ich sind die Redaktion unter Debuff. Debuff ist hervorgegangen aus Super Level. Also Super Level 2.0, nicht Super Level 1.0 unter Fabu. Und am 1. August erscheint die erste Ausgabe von Debuff.
Freitag.
Es ist einfach, richtig. Es ist einfach enorm spannend. Wir haben da sehr, sehr viel Zeit mit verbracht, uns über die ganzen Details dieser Publikation auszutauschen, zu diskutieren, auch ein bisschen zu streiten teilweise, was auch dazu gehört, finde ich.
Ja, vor allem, wenn wir irgendwie über Dinge nochmal sprechen, von denen wir alle dachten, wir wissen genau, was wir machen. Ja. Und dann stellt sich raus, wir hatten einfach alle komplett unterschiedliche Vorstellungen davon, weil so eine Basic-Frage, wir die nicht explizit geklärt haben, weil wir dachten, ist ja logisch, was wir machen. Ist es nicht? Und dann so Detailfragen, die jetzt aufkommen. Das hat sich auch verändert, ne? Von wie das halt bei so Projekten und Produkten ist. Du machst ja am Anfang so die ganz großen Gedanken und jetzt sind es wirklich Detailfragen, die wir noch klären. So, ist diese Zwischenüberschrift richtig? Wollen wir lieber den oder den Header haben? Lieber noch da eine Linie drin oder nicht? Aber ist schon...
Ja.
Das macht es noch nicht so ganz real, finde ich. Solange wir uns noch so damit beschäftigen, fühlt es sich noch so im Wir-machen-noch-Stadium an. Aber es wird ja fertig, zwangsläufig irgendwann.
Es wird fertig. Es wird fertig werden müssen. Die Artikel sind schon fast schon alle da.
Stand heute,
und ja. Und genau, also wenn ihr das hört am Mittwoch, sind sie wahrscheinlich schon alle da und lekturiert. Fingers crossed.
Ja.
Und ja, dann Freitag geht's los. Wir sind sehr gespannt. Falls jemand unter den Hörern da draußen schon AbonnentIn ist, Zahlende oder auch nicht Zahlende, vielen Dank schon mal für den Support, für das Vorschussvertrauen, weil klar, Superlevel, ja, aber Debuff ist trotzdem noch was anderes. Mit ein bisschen anderen Ansatz, andere Veröffentlichungen, anderes Deliverable, wie man so sagt. Also schon einfach so, soll schon eher ein bisschen magaziniger sein, als Superlevel es war. Und ja, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel Bock drauf. Und genau, falls ihr noch nicht Mitglied seid, ihr könnt euch auf debuff.de einfach gratis anmelden. Wir wollen nur eure Mailadresse, nichts weiter. Und dann bekommt ihr garantiert jede halbe Jahr, unter anderem am 1. August, die erste Ausgabe, eine Mail von uns. Garantiert. Und sonst wollen wir quasi nichts von euch. Wenn ihr aber uns supporten möchtet, könnt ihr das tun für 3 € im Monat. Geht direkt auf unsere Seite. Da könnt ihr entweder mit Kreditkarte oder Lastschrift dann ein Abo abschließen, wenn ihr das möchtet. No pressure natürlich. Ihr bekommt auch was dafür. Es gibt Bonusinhalte, zum Beispiel mal ein Interview in voller Länge oder behind the scenes so ein bisschen von uns, immer so zwischendurch, so ein kleines Update, was da so gerade bei uns passiert. Und aber auch da, ich glaube, das ist eine Frage auch, wo wir uns nicht ganz einig waren, wie oft das passieren wird, diese Bonusgeschichten. Aber ich würde sagen, ja, ihr kriegt von uns vielleicht so 6 bis 8 Mails im Jahr, würde ich sagen. Um und bei wahrscheinlich. Also 2-mal die Ausgabe und dann vielleicht noch so 4 bis 6 übers Jahr verteilt.
Was meinst du,
Christina? Können wir das stemmen, so um und bei?
Ja, bestimmt. So 4 noch extra sollte kein Problem sein.
Ja.
Ich meine, wenn ich dann an meinen eigenen Newsletter denke, ich dachte so monatlich, gut, sind dann 12, aber 6 ist auch nicht so weit davon entfernt, ist machbar. Der Monat, in dem man dann was verschicken will, kommt schneller, als man denkt, wieder.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Aber wir haben für Ich muss den Satz nochmal neu anfangen.
Mhm.
Letzte Woche, glaube ich, war das, haben wir einen Livestream veranstaltet, um alle Fragen zu klären, die uns bis dahin erreicht haben. Auch eine tolle Gelegenheit, Fragen untereinander nochmal zu klären, bevor wir sie der Öffentlichkeit mitteilen. Das klingt so, als hätten wir keine Ahnung, was wir machen, so ein bisschen. Aber wir wissen schon sehr genau, was wir machen, glaube ich. Sind nur so, so ab und zu.
Details.
So, ja. Ja, diesen Livestream, den kann man sich immer noch bei YouTube angucken. Nicht in der Tonqualität, die wir angepeilt hatten, weil da eine Angabe falsch gemacht wurde beim Livestream starten. Kleinigkeit. So, die Infos sind ja da.
Das stimmt.
Wir haben jetzt auch im Lost Levels Discord den Namen von Super Level zu Debuff geändert. Auch da sind wir, zumindest wir bei, doch Daniel auch, verfügbar, falls es da irgendwelche Fragen oder Anregungen gibt. Und das krasseste Feature ever, wenn wir euch so einen Newsletter verschicken, gibt es unten die Möglichkeit, Daumen hoch und Daumen runter zu machen. Toll.
Das ist einfach
so kleine Umfragen. Wie wollt ihr überhaupt viel Post von uns?
Ja.
Wir haben einen Daumen hoch bekommen als erste Reaktion, das weiß ich noch.
Ja. Und das ist halt Lowest Effort Umfragen. Ihr müsst nicht irgendwie viel irgendwas eingeben, Sachen anklicken, einfach nur Daumen hoch oder Daumen runter. That's it. Finde ich sehr gut. Ja, ich hoffe, wir konnten damit unsere Vorfreude ein bisschen auf euch übertragen, was Debuff angeht. Wie gesagt, debuff.de, klickt euch ein Abo, kostet nichts, außer eure Mailadresse, könnt auch irgendeine Junk-Mailadresse nehmen, ist egal. Genau, kostet sonst auch keine, ihr könnt auch ein Pseudonym angeben, bei eurem Namen, völlig egal. Wenn auch DSGVO-konform gespeichert, die E-Mails, also da ist auch nichts, ist auch keine Bedenken diesbezüglich. Genau, schaut vorbei, schaut es euch an. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Wenn euch nicht nur der Debuff-Hype gepackt hat, sondern euch auch diese Episode gefallen hat, dann teilt den Podcast gerne mit eurer Gang. Und lasst uns bei Apple Podcasts gerne Sterne und Bewertungen da. Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de. Auf Blue Sky gibt es uns unter lostlevels.de. Und auf YouTube, wo vielleicht einige von euch ja dieses Video hier sehen, Faces and Fashion, Hashtag, gibt es uns auf, Lost Levels, glaube ich einfach. youtube.com/lostlevels müsste es sein. Ja.
Jetzt geht es los. Jetzt höre ich uns. youtube.com/@lostlevels.
Ja, ganz genau. Christina, wo bist du im Netz unterwegs?
Auch bei YouTube. Aber ich habe noch keine so fancy URL. Man muss das finden. Zum Beispiel über meinen Newsletter, den ich auch habe bei Steady. Der hat jetzt aber, weil Steady die URL geändert hat, ist der, ich muss abgucken, steady.page, okay, ist doch kompliziert, /de/ChrissyKills und ich glaube, das reicht dann. Das reicht dann, ja.
Sehr gut.
Findet man alles im Internet, wenn man ChrissyKills eingibt, wo man mich, weiß ich nicht, bei Instagram, Blue Sky findet. Und nach wie vor, wir haben, niemand spielt Night Rain über die Xbox. Contact me. Ich spiele das immer noch.
Oh, Christina, es gibt jetzt Duo-Raids, ne? Ab dem nächsten Patch.
Ich weiß. Und man kann endlich diese dämlichen Relics sortieren. Ich habe vorhin alle durchgeguckt. Ich habe 60.000 Runen damit. Ey, wie viele Runes? Doch, Runen sind das, ne?
Ja.
Stark. Und mir fehlt nur noch ein Achievement, dann habe ich alle Achievements.
Wirklich?
Ja.
Okay, wild. Wird Zeit, dass wir wieder eine Runde spielen, auf jeden Fall. Mich findet ihr im kompletten Netz unter Thunderbird, Z-A-N-D-T-E-R-Bird wie der Vogel. Vielen Dank natürlich wie immer an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter mitvorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.